Hallo zusammen, ihr hört Info am Freitag und heute ist der internationale Tag der Hebammen und deshalb haben wir eine ganz spezielle Infosendung und zwar startet heute die Podcast-Reihe in anderen Umständen von Radio, der feministischen Redaktion hier auf Radio Lora 97,5 MHz. Und weil heute eben der Tag der Hebammen ist, werden wir heute an den Anfang der ersten Podcast-Folge hören. Es geht in diesem Podcast um die Geburtshilfe im Umgang mit Menschen in anderen Umständen, also mit körperlichen Behinderungen. Und die ganze Podcast-Folge könnt ihr dann morgen hören um 11.30 Uhr im Sonderangebot auf Radio Lora. Und auch in der nächsten Woche werden immer wieder neue Folgen zu verschiedenen Themen herauskommen. Viel Spaß!
In anderen Umständen.
Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu unserem Podcast «In anderen Umständen». Ich bin Sibyl.
Und ich bin Lynn.
Wir sind zwei Hebammenstudierende im vierten Semester und haben im Rahmen des Moduls «Aktuelle Entwicklungen im Berufsfeld» das Projekt realisiert. Es ist uns darum gegangen, um Geburt, Schwangerschaft und Wochenbett aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wir haben die Idee gehabt, dass wir mit verschiedenen Frauen, die eben in anderen Umständen schwanger gewesen sind und geboren haben, schwätzen und ihre Erfahrungen berichtet bekommen. Und dann auch noch parallel dazu mit verschiedenen Expertinnen schwätzen und eine medizinische oder Expertensicht können beleuchten. Warum haben wir das Projekt gemacht?
In erster Linie geht es uns so ein bisschen darum, das Schlagwort Diversity zu beleuchten. Das nimmt ja in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle ein. Also vielleicht mal schnell auf Deutsch, eben Vielfalt. Beim Thema Diversity geht es ja darum, einen bewussten Umgang mit der Vielfalt in der Gesellschaft zu erreichen. Und es gibt dort so verschiedene Kerndimensionen, wo die Vielfalt von Menschen darstellen. Zu diesen Kerndimensionen gehören das Alter, die ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht, geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauungen, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Und in diesem Projekt möchten wir uns eigentlich primär auf die Dimension der körperlichen Fähigkeiten konzentrieren. Zentral geht es bei dieser Thematik ja auch darum, dass man Diskriminierung abbaut und Chancengleichheit fördert. Und ich glaube, das ist uns sicher auch ein mega Anliegen mit dem Projekt, dass wir eigentlich einfach mal so ein bisschen Berührungsängste abbauen wollen. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und haben so ein bisschen Forschung betrieben, um zu schauen, ja, wie sieht das überhaupt aus in der Praxis. Zum Beispiel haben wir uns verschiedene Geburtskliniken angeschaut, beziehungsweise die Homepage von den Geburtskliniken. Und die schreiben immer von natürlichen Geburten, selbstbestimmten Geburten und die ganzen Utensilien und das medizinische Angebot, das zur Verfügung steht. Und ganze allfällige Beeinträchtigungen und der Umgang mit dem wird eigentlich in den meisten Orten wird das nicht erwähnt. Und ja, das gleiche Bild zeichnet sich auch bei der Schwangerschafts- und Nachbetreuung.
Wir haben uns viele Gedanken zu den ethischen Dimensionen von dem Projekt gemacht und sind uns bewusst geworden, dass man mit diesen Vorurteilen und Stigmatisierungen eigentlich nur umgehen kann und die Strukturen aufbrechen kann, wenn man das Gespräch mit Betroffenen sucht und dann schlussendlich auch sich selber reflektieren. Und wir hoffen, das im Rahmen von diesem Projekt auch zu machen. Und an dieser Stelle möchten wir jetzt allen Projektpartnerinnen und Expertinnen, die mitgewirkt haben an diesem Projekt, ganz herzlich danken. Es war für uns sehr, sehr spannend gewesen. Wir sind sehr froh gewesen, haben wir so viele Leute gefunden, die bereit waren, mit uns zu reden. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Darum danke vielmals.
Danke auch an Radia, die feministische Redaktion von Radio Lora, dass sie uns ermöglichen, diesen Podcast auszustrahlen.
In dieser Folge beleuchten wir das Thema Paresene.
Wir haben im ersten Teil mit einer Frau geredet, die aufgrund von einem Tauchunfall inkomplette Tetraplegikerin ist. In einem zweiten Teil haben wir
mit einer Frau geredet, die einen Infekt im Zentralnervensystem bei der Geburt erlitten hat und halbseitig von einer Parese betroffen ist. Und im dritten Teil
haben wir mit einer Gynäkologin geredet, wo wir über die Seite paramama.ch darauf gestossen sind. Sie führt Sprechstunden durch für Frauen, die von einer Paraplegie, Tetraplegie oder sonstigen Paresen betroffen sind und tut sie gynäkologisch beraten.
Wir wünschen euch ganz viel Spass.
Ja, vielleicht magst du gerade mal einfach kurz von dir erzählen, wer du bist.
Ja, ich bin Claudia. Ich hatte vor 7 Jahren beim Tauchen einen Unfall gehabt. Es ist eine Art wie eine Embolie, was mir so ein Gasblösli ins Rückenmark ist. Mhm. Und hat einfach dort dann das Rückenmark abgeklemmt. Man weiss eigentlich bis jetzt nicht, warum das passiert ist. Also es war nicht irgendein Tauchfehler gewesen oder etwas wegen der Ausrüstung oder ich habe nicht das Löchli im Herz, das das auch noch auslösen könnte. Man hat irgendwie nichts recht gefunden, aber ja, das Rückenmark ist einfach seit dort halt beschädigt und ja, seit dort bin ich mehrheitlich im Rollstuhl. Ich kann mit den Krücken laufen, aber am Anfang will man irgendwie in der Reha möglichst schnell den Rollstuhl weg haben. Nachher gemerkt, mit diesen blöden Krücken ist es ganz gar nicht. Also von dem her, ja, ist der Rollstuhl mega wichtig im Alltag. Also vor allem auch mit den Tochtern. Aber Nina ist jetzt gerade 4 geworden. Also ich hatte sie nach dem Unfall gehabt. Ich habe eigentlich, ich bin mit dem Mann schon 22 Jahre zusammen und wir haben eigentlich schon vor dem Unfall, sagen wir so ein Jahr, probiert schwanger zu werden und es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann eben ist dort auch ein Unfall gewesen, in Kroatien. Eben, nachher bin ich 9 Monate in der Reha gewesen. Und dann nach der Reha heimgekommen, dann ist es ja, es war gerade etwa ein Jahr nach der Reha. Wir haben eigentlich verhütet, so. Dann, wenn wir gefunden haben, es sei heikel. Und dann irgendwie so ein Jahr nachher habe ich irgendwann, ich habe immer auch mal wieder so ein bisschen Blasenprobleme, Darmprobleme, ein bisschen Bauchweh, ein bisschen unregelmäßige Mens. Und dann irgendwann habe ich gleich wieder gefunden, also jetzt ist alles ein bisschen sehr aus dem Lot. Und haben dann einen Schwangerschaftstest gemacht und bin am Anfang wirklich recht verzweifelt gewesen, weil ich irgendwie so gefunden habe, nein, jetzt will ich es eigentlich gerade nicht. Ich bin doch jetzt wieder so am Aufbeikommen und ja, und einfach auch mega Angst gehabt. Es ist zwar eben von Anfang an, nach dem Unfall ist das eigentlich immer ein grosses Thema gewesen, eben weil wir ja schon so ein bisschen dran sind und probieren. Und dann ist das von Anfang an eigentlich so die wichtigste Frage gewesen, ja, geht denn das wieder? Und es haben dann eigentlich immer alle Ärzte gesagt, ja, das ist eigentlich, weil das alles über die Hormone gesteuert wird, ist das eigentlich kein Problem. Und ja, aber zu dem Zeitpunkt bin ich dann wirklich mega geschockt gewesen. Und dann haben wir natürlich gleich so die riesige Vorfreude. Und ja, im Nachhinein war es so der perfekte Zeitpunkt gewesen, einfach auch, um wieder so ein bisschen eben auf die Beine zu kommen, in einem anderen Sinn. Sich nicht nur immer einfach, ich habe eben jeden Tag irgendwie zuerst schon meine Übungen gemacht und so und mega trainiert und gemacht, aber ja, eigentlich so bin ich viel schneller wieder zurückgekommen. Also, ja. Ja, genau. Ja, ich habe eben recht eine spastische Blase. Also die gibt immer so ein Signal, eben, als ob ich die ganze Zeit aufs WC müsste. Das ist eigentlich von Anfang an so ein bisschen auch mein grösstes Problem. Fast eigentlich mehr Einschränkung wie der Rollstuhl, weil ich einfach eben, ich muss irgendwie immer ein gutes WC in der Nähe haben. Eben, zum Glück kann ich zwar mich so ein bisschen mit an der Wand entlang und ich kann steigen, sonst wäre ich noch mehr eingeschränkt. Aber ja, das war dann von Anfang an halt auch so ein bisschen das grosse Thema gewesen. Eben während der Schwangerschaft habe ich wirklich andauernd aus dem WC müssen. Wir haben dann zwar so etwa 2 Jahre nach dem Unfall haben sie dann angefangen, meine Blasen Botoxen, also Botoxi-Blasen spritzen. Und das hat sehr eine Verbesserung gebracht. Und das habe ich zum Glück dann gerade so kurz vor der Schwangerschaft gemacht. Es ist irgendwie, hat sich gerade so per Zufall mega gut ergeben. Und das hat dann zum Glück eben schon geholfen, aber ich arbeite als Heilpädagogin und ich habe dann wirklich nach jeder Lektion habe ich wieder raus müssen aufs WC. Ja. Und das war das Schwierigste eigentlich an der Schwangerschaft. Mhm. Und ja, das war dann auch so ein bisschen der Grund gewesen, dass ich so während der Schwangerschaft, ich hatte dann auch mal einmal am Paraplegikerzentrum eine Beratung noch gehabt mit einem Frauenarzt von dort. Ich habe mich eben mit anderen, also 1-2 Frauen noch austauscht. Und irgendwie habe ich dann von Anfang an gefunden, wenn jetzt der Beckenboden auch noch komplett zerstört ist, dann habe ich nachher noch mehr Blasenprobleme. Mhm. Und irgendwie war es mir einfach von Anfang an wohler gewesen, wenn ich so auf einen Kaiserschnitt tendiere. Mhm. Und sie ist dann bis eine Woche vor der Geburt eh noch falsch rumgelegen und dann hat sich das halt noch mehr so, dann ist für mich eh klar gewesen, das will ich gar nicht probieren. Und dann ist halt die ganze Zeit ist so in die Richtung gedacht worden und dann habe ich eine Woche vor der Geburt auch gefunden, nein, jetzt bleiben wir bei dem, es ist gut so. Und ja, ich kann nicht sagen, ob es die bessere Entscheidung war. Eben, vielleicht wäre es, sie sagen eigentlich, es kann gut sein, dass die Geburt fast noch einfacher geht, weil halt die Muskeln nicht so dagegen arbeiten, oder? Es passiert dann irgendwie einfach. Aber man kann es wirklich halt nicht sagen, wie so eine Geburt abläuft, wenn man so auch eben so Gefühlseinschränkungen hat. Ja, und ich glaube, es war so der richtige Weg gewesen. Also von dem her ist es, ich glaube, eine gute Entscheidung gewesen, ja. Aber die Ärzte haben eben auch nicht können sagen, was jetzt für mich besser wäre. Ja, also, ja eben, ich glaube, da ist jeder Fall anders. Ja, es ist so, genau. Ja. Was ja, glaube ich, so ein bisschen Gefahr ist, eben weil man dann die Schmerzen nicht so gespürt ist, dass der Körper dann wirklich so eine heftige Überreaktion macht und dann ist eher so ein, ich kann jetzt das Wort gerade nicht sagen, es gibt irgendein Wort dann dafür, so wie so ein völliger Schock vom Körper vor lauter Schmerz und das ist, glaube ich, so ein eine Gefahr, wo dann die Ärzte müssten parat sein, wenn man jetzt normal gebärt. Aber das ist, glaube ich, selten, also einfach so. Aber,
ja. Dann haben wir einen geplanten Kaiserschnitt gemacht.
Genau, dann haben wir einen geplanten Kaiserschnitt gemacht, das war noch so ein das Thema. Es war dann gerade so kurz vor der Weihnacht gewesen. Man sagt eben, bei Querschnitt kommen die Kinder meistens eher ein bisschen zu früh auf die Welt. Also der Termin wäre irgendwie, glaube ich, sogar 4. Januar oder so gewesen. Und dann hat man gewusst, ja, also wenn man es jetzt bis nach der Weihnacht rauszögert, dann könnte es dann einfach gleich sein, dass es dann doch plötzlich schnell muss gehen. Und dann hat man dann entschieden, okay, mach das so vor der Weihnacht noch. Und es ist dann ja ein bisschen zu früh, also irgendwie 37. Woche gewesen. Und die Ärzte sind dann gleich ein bisschen fisch, es waren dann nur 2,5 Kilo gewesen. Das hat man irgendwie nicht erwartet. Also man hat eigentlich immer von der Mama schauen. Und sie ist, also es ist alles tiptop gewesen. Sie ist gesund gewesen und alles, aber halt wirklich so ein kleines Häufchen. Und ja, ich glaube, wenn sie das vorher so geschätzt hätten, hätten sie es wahrscheinlich noch ein bisschen probiert, rauszuzögern. Aber ja, es war dann eigentlich geplant, der Kaiserschnitt gewesen. Man rückt dann so schön am Morgen ein und weiss eigentlich, jetzt passiert. Und ja, es war dann auch so, ich musste irgendwie über 20 Minuten dort in dem Operationssaal auf den Arzt warten und habe irgendwie so ein bisschen, ich weiss nicht, Anspannung oder ich habe wirklich gefroren. Dann habe ich wirklich auch angefangen zu zittern und machen und habe mich irgendwie kaum können erholen. Der Arzt hat dann mich so mit Wärmedecken eingepackt, aber irgendwie, ja, es hat dann wieder mehr aufgehört halt. Also, sie haben es dann schon, es ist alles gut gelaufen, aber es war so ein blöder Moment irgendwie, weil eigentlich hat man das Gefühl, ich bin so voll parat, aber der Körper hat dann doch ein bisschen andere Signale gegeben. Ja, ja nachher, wir haben dann ein Familienzimmer gehabt. Ich habe hier normal im Regionalspital geboren. Ich bin dort einfach mal vorbeigegangen und die haben dann auch so gefunden, ja, kein Problem. Und
mega gut.
Die haben mich eigentlich von Anfang an relativ behandelt wie Fußgänger und irgendwie, das hat mir auch noch ein gutes Gefühl gegeben. Und Wo bei den Frauenärztinnen war es ein bisschen anders. Die hatten noch nie so einen Fall gehabt, und die war wirklich sehr übervorsichtig. Sie haben mich wirklich zu allen möglichen Terminen noch geschickt. Ja,
haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört.
Thrombose und Untersuchung und dieses und eben nochmal einen Ultraschall. Mhm. Und einfach, sie hat so sicher gehen. Und ich im Nachhinein auch finde, nein, ich würde nie mehr machen. Also. Das hat mir ja eben so, bei der ersten Schwangerschaft gibt das ein gutes Gefühl, dass du weißt, okay, es ist alles. Aber es hat es völlig nicht gebraucht. Also ich hatte voll eine unproblematische Schwangerschaft gehabt. Mhm. Hatte auch recht einen kleinen Bauch gehabt. Mhm. Und irgendwie, ja, bis eine Woche vor der Geburt noch gearbeitet und Physio gemacht. Mhm. Und es war wirklich alles problemlos gewesen. Von dem her würde ich jetzt das beim nächsten Mal alles weglassen. Aber ja, eben so beim ersten Mal ist man ja eben selber unsicher.
Ja,
und,
klar.
Ja, genau. Mhm.
Und so der Bauch, das Gewicht vom Bauch, das hast du gut vertreibt, oder?
Ja,
ist mehr im Rollstuhl gewesen?
Ja, eben. Ich glaube, durch das, dass man einfach die ganze Zeit sitzt, ja, hat das wie nicht so gestört. Also, ja. Wenn ich jetzt sehe, meine anderen Lehrerkolleginnen, die jetzt schon so mega früh krank geschrieben werden, und ich so, ich bin auch einfach gesessen. Und ja. Rückenweh habe ich nicht mehr weh gehabt, wie sonst oder so. Und auch mit den Krücken laufen ist eigentlich auch recht gut gegangen. Mhm. Und dann bin ich dann schon im Spital eben froh gewesen, ist mein Mann noch dort gewesen, weil ich habe dann wirklich, sie haben dann den Blasenkatheter noch einen Tag länger drin gelassen, weil ich wirklich am ersten Tag fand, ich kann gar nicht aufstehen, ich wusste nicht wie. So. Ich habe dann schon so, eben, ich gemerkt, die Schmerzen wirklich nicht gut, aber habe dann schon gemerkt, irgendwie, es geht einfach nicht. Ich habe, glaube nur eine einzige Schmerztablette genommen, aber einfach, ich kann mich gar nicht können drehen. Irgendwie bin ich so einfach lahmgelegt, die ganzen Bauchmuskeln. Mhm. Und bin dann schon froh gewesen, dass er noch rum war, der dann so am Anfang das alles übernehmen konnte, entwickeln und so. Mhm. Aber das ist wirklich irgendwie so zwei Tage und nachher bist du wieder voll da und dann, ja.
Wow.
Ist dann eigentlich von Anfang an auch gut gegangen. Ich hatte am Anfang immer Angst gehabt, so die Phase, wenn sie so Baby ist, mit dem Rumlupfen. Aber das war irgendwie so voll problemlos gewesen. Also sicher auch noch, weil ich kann nicht meine Beine bewegen und ich bin auch viel so unterwegs, dass ich mich dann so mit einem Bein so vorwärts oder rückwärts stoße und dann habe ich eigentlich dann immer beide Hände frei. Oder? Und so habe ich sie natürlich dann eigentlich gut können rumtransportieren. Und mich halt so mit den Beinen sofort bewegt. Oder so dann mit einer Hand, das geht auch. Aber so Frauen, die wirklich halt. Und dann immer müssen abwechseln mit der Hand, um irgendwie gerade zu fahren, denke ich, das ist sicher nochmal eine mega Erschwerung. Aber ich hab dann auch so ein bisschen Filme geschaut im Internet. Es gibt so wirklich ganz wenig nur, aber. Und dann, ja, dann lässt er halt das Kind irgendwie mit dem Küssi auf die Beine und dann lässt es aufs Sofa und dann sitzt du aufs Sofa und dann nimmst du es wieder zu dir. Und ja, ich glaube eben, die Kinder kennen das ja nur so und das ist wirklich eigentlich gar nie ein Problem. Sie auch schon stundenlang anlegen in ihr Bettchen. Ich habe extra noch von meiner Schwester so eine Trageberatung geschenkt bekommen. Um so herauszufinden, welches Tragetuch wäre am besten, weil ich auch nicht so gut kann knöpfen und machen, nicht so beweglich bin. Und habe mich dann so für den Sling entschieden. So mit
das ist schräg.
Genau. Aber irgendwie habe ich es kaum gebraucht, weil erstens habe ich immer gefunden, es war so eine blöde Höhe. Also wenn ich so im Rollstuhl sitze und sie dann da hatte und ich musste irgendetwas in der Küche müssen machen, habe ich wirklich gefunden, das ist so gefährlich. Sie ist immer genau auf dieser Höhe, wo. Und eben, sie hat mir so gut immer anlegen, sie hat es nicht so gebraucht, den Körperkontakt irgendwie. Und dann ist das wie am Anfang, es hat es gar nicht gebraucht. Also ich hatte so wenig angehabt. Sie war im Wagen problemlos gewesen und eben in ihrem Bettchen. Und ja, ich habe sie auch selten umeinander reiten. Ja. Ja, und eben, am Anfang war es wirklich gar kein Problem gewesen, wo sie Baby war. Also ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Und es ist. Ja, eben auch auch sicher, dass ich da recht einen starken Raum fand. Also ich konnte sie dann auch problemlos halt können, am Boden ablegen und wieder aufnehmen. Sicher nicht so viel, wie es als jemand anders würde. Ja. Ich musste dann halt sie eher ein bisschen grober müssen aufnehmen Aber das ist wirklich sicher auch ein Vorteil, dass ich einen recht starken Rumpf habe. Die das nicht haben, die müssen sich dann schon auch noch mal so von der Höhe her anders organisieren. Eben, dann kannst du dann nicht dein Kind einfach auf den Boden tun und wieder aufnehmen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich recht viele Lösungen, die gehen. Ja. Mhm. Das Babybett, bin ich froh gewesen, habe ich so eins gekommen, so das Gitter können runterlassen. Weil das wäre wirklich nicht gegangen, sie so, dann so fein über das Gitter reinlupfen. Das ist wie, also rein wäre ich fast noch gegangen. Dann.
Aber
raus ist wirklich, ja, das habe ich irgendwie von meinen Schwiegereltern ein uraltes Bettchen gehabt, wo man so das runterklappen konnte. Wo dann auch, im Spital hat man es auch können, aber dann ist mir das Gitter irgendwie immer so im Weg mit dem Rollstuhl. Und bei dem ist das irgendwie auch gut gegangen, also von dem her, das hat perfekt gepasst. Mhm. Und wir haben nur lange nach einem Wickeltisch gesucht, wo man kann unterfahren kann, weil ich habe am Anfang immer gefunden, der muss doch im Badzimmer sein, weil wenn ich sie dann wickle und ich habe so grusige Hände, muss ich doch gar keine Hände waschen. Mhm. Und dann haben wir eben gefunden, ja, ein festen Wickeltisch haben wir keinen Platz im Badzimmer, haben wir auch lange nach so einem klappbaren, eben unterfahrbaren gesucht. Und nachher, wo wir aber dann da angezügelt sind, haben wir ihn dann auch im Kinderzimmer gehabt und so mit Feuchttüchern geht dann das schon irgendwie. Aber ja, das ist also muss fast sein eigentlich, das kannst du drunter fahren beim Wickeltisch, weil sonst geht es wirklich nicht mit ablupfen und auflupfen. Und ja, das Laufgitter haben wir so ein ganz normales gehabt, eben dort habe ich sie dann schon, wenn sie mir dann so in den Vogel krabbelt ist, habe ich sie dann wie zuerst ein bisschen zu mir ziehen und dann halt aufnehmen, aber sie ist sich das wie so ein bisschen gewöhnt. Sie ist zwar nicht so früh gesessen, aber sie gewöhnt sich dann halt auch schnell daran, dass sie dann bei dir auf den Beinen sitzen und so transportiert werden. Ich habe dann auch so einen Brustgurt. Das hat mir irgendwie eine Kollegin gefunden, ich gehe da so ins Tanzen mit Baby, dort haben wir auch mal so einen Gurt an, das wäre doch für dich auch noch so etwas. So einen ganz breiten, heisst das wahrscheinlich fit mit Baby, keine Ahnung, aber einfach so. Wo mit einem recht festen Klett eben. Und das hat wirklich, das habe ich mehrere Monate gebraucht, wo, einfach wo sie noch nicht so sicher gesessen ist, dann habe ich das so uns beiden um den Bauch herum gemacht. Und so habe ich dann wirklich auch so ein bisschen längere Strecken können mit ihr unterwegs sein. Mir hat es schon geholfen, ich habe so ein, zwei Frauen gehabt, die ich dann ab und zu können fragen konnte. Das hat definitiv geholfen. Einfach so ein als Sicherheit. Aber ja, es ist irgendwie eben, dann hast du ein Problem und suchst irgendeine Lösung. Mm-hmm. Es ist so, irgendwie geht dann alles irgendwie. Also, ich glaube es. Ja, das Schwierigste ist eigentlich dann fast Ende so in die Zeit gewesen, wo sie dann so hat angefangen zu laufen und sie ist so voll selbstsicher und eben nicht so Mami bezogen, sie ist dann einfach davon gelaufen, überall. Und das war dann eher schwierig gewesen, wirklich. Ja. Also auch wenn ich da so ein bisschen nur ums Haus herum war, musste ich dann immer schauen, dass ich möglichst so zwischen ihr und der Strasse bin. Und, oder dass irgendjemand noch erreichbar wäre. Mein Mann hat dann dort noch ein Jahr zu Hause gearbeitet. Dass ich im Notfall anrufen, wenn sie mir ganz davon läuft. Ja. Und eben, wir haben da eher ein ruhiges Quartier. Aber ich es muss nur einmal im falschen Moment ein Auto kommen. Ja. Das ist wirklich so. Oder eben auch so mit ihr in die Party gehen. Das hast du dann wirklich nur gegangen, wenn ich gewusst habe, meine Schwester ist jederzeit bereit, um ihr nachzuspringen. Ich glaube, da gibt es wirklich Kinder, die sind so schön, immer wie ihre Mami und da hat sie nicht dazugehört. Das ist dann wirklich, also ich habe viele Sachen dann einfach gefunden, nein, das geht nicht, ich kann nicht mitkommen, weil es einfach, ich sie nicht kann kontrollieren, wo sie hinläuft. Aber ich habe dann auch, ich habe nur ein gutes Umfeld, immer noch, also eben die Kollegen von voran, Kolleginnen, auch viel mit Kind. an meine Eltern und an meine Schwester. Und ja, so, wenn du dann jemanden dabei hast, wo ja dann das auch weiss, dann geht eigentlich fast alles. Aber das ist wirklich so, schon so ein bisschen. Und jetzt im Nachhinein finde ich, ist es glaube ich schon gut, ist sie so ein Typ, weil eben sie auf dem Spielplatz, dann geht sie einfach davon und dann fragt sie irgendein anderes Mami, tust du mir angeben? Und sie klettert auf, ohne dass ich, also sie weiss jetzt, dass ich nicht kann helfen kann. Ich glaube, jetzt ist es gut, ist sie so der selbstsicher Typ. Ich glaube, auch zu meinen Kindern begleiten. Ich glaube nicht, dass ich sie viel mal muss. Wird sie denn das alleine wollen machen?
So selbstständig.
Ja, voll. Also, ist glaube ich besser für mich, ist sie nicht ängstlich. Aber ja, wenn sie dann einmal so kamikaze-mässig mit allen ihren Gefährten unterwegs ist, finde ich immer so, kannst du nicht ein bisschen... ein bisschen ängstlicher sein. Ja, es hat halt beide Seiten, ja.
Und so die Zeit, gerade nach der Geburt, im Wochenbett, ist auch eine Hebamme vorbeikommen.
Genau,
ist die
ja.
Öfters gekommen, oder?
Eigentlich so normal. Es war die Hebamme, die schon bei meiner Geburt dabei war. Also sehr erfahren. Ja.
Wow, so schön. Das ist schon mega nice.
Ja, weil eben, meine Mami hat dann so gefunden, oh, die ist schon sehr lang und die hat sicher schon sehr viele verschiedene Geburten erlebt und Frauen begleitet. Und ja, die hat mich auch so völlig, hat bei allem so gefunden, ja, ist kein Problem, gut. Oder geht gut, oder? Ja. Und also eben, weil es auch von Anfang an wirklich so gut gelaufen ist. Aber sie hat mich auch so ganz normal behandelt wie, und hat dann auch eben so ein bisschen erzählt, eben sie hat noch eine andere Frau zum Beispiel gehabt, die einen Arm völlig gelähmt hat, wo dann plötzlich wieder findest, ja, das könnte man jetzt gerade im Moment gar nicht vorstellen, wie denn das soll gehen. Aber irgendwie eben, es geht, glaube ich, alles. Also es ist wirklich... Ja. Ja, und sie ist dann so die normalen Psyche vorbeigekommen, eben am Anfang noch ein bisschen mit grösserer Besorgnis, weil Nina so klein war. Ja. Auch eben, weil ich halt nicht so genau spüre, wie fest kann ich jetzt die Wunde schon wieder belasten, oder wann ist es auch zu viel.
Ja.
Aber ja, es ist dann alles gut verheilt und dann ist das ziemlich schnell dann wieder erledigt gewesen. Und ja, aber es war auch viel wert, dass sie so ganz entspannt war.
Du hast vorhin von diesen Videos erzählt, die du Glück hast, zu vorbereiten. Ist das so eine Seite, die jetzt spezielle Informationen bietet? Oder?
Ja, sie waren dort gerade so ein bisschen am Aufbauen. Das ist von der Paraplegische Vereinigung, also paramama.ch.
Das ist die Seite, die wir gefunden haben.
Genau. Dort hat sie so ein bisschen etwas drauf gehabt. Und dann ist irgendwie gerade in dieser Zeit noch so von der Edith Hunkeler, von der Rollstuhlsportlerin, so eine Doku gekommen, wo sie so mit etwa der einjährigen Tochter so den Alltag gezeigt hat. Das habe ich etwa dreimal geschaut. Aber ja, viel zu wenig. Aber das hat man immerhin mal, es hat dann eben dort so ein Video aufgeschaltet gehabt, eben wie latscht überhaupt dann den Maxi-Cosi am besten ins Auto rein. Ja. Und so ganz wenige Tipps hast du dann ein bisschen so holen können. Aber das meiste ist wirklich... Also ich hätte mir mehr gewünscht, eben auch mehr... Es hat dann auch immer geheißen, ja, es gibt dann mal ein Treffen, eben so mit ein paar Frauen im Rollstuhl, und das hat sich wie gar nie ergeben. Und ich hätte das jetzt auch schön gefunden, irgendwie so ein bisschen den Austausch, eben, obwohl zwar jeden Fall so völlig anders ist, ich hätte es auch schön gefunden, auch von anderen. Ja, genau.
Und mit den Frauen, die du dich austauscht hast, die hast du kennt von Notwien?
Ja, genau. Ja, irgendwie ist es so ein bisschen wieder versandet, wo ich so finde, oh, ich hätte es auch schön gefunden. Also auch jetzt, wenn ich finde, wir planen die Ferien, ich suche irgendein Hotel, ich kann es vielleicht bei Stunden am Googlen, ist es denn wirklich jetzt für Kinder gut, ist es rollstuhlgängig? Wie ist es dann in der Umgebung vom Hotel, wo ich wirklich so finde, gerade auch in solchen Sachen wäre so ein bisschen ein Netzwerk von, von Frauen im Rollstuhl, also können ja auch Männer im Rollstuhl sein, wäre auch viel wert. Und ich finde das...
Ja, das ist ein mega gutes Beispiel, oder? Weil die Arbeit haben vor dir sicher schon 15 andere gemacht, nämlich stundenlang und
googeln. Ja, genau. Das ist genau so.
Da könnte man sich mega viel helfen.
Ja. Und auch ein paar Blicke für einen, die haben ja so ein bisschen ein Reisebüro, das so Reisen anbietet, aber es ist irgendwie nicht so auf Familie abgestimmt.
Aber gerade so eigentlich so eine Vernetzung oder jetzt so auf ganz praktische alltäglichen Tipps, wie jetzt immer mit dem Reisen und dem Hotel. Ich meine, das betrifft ja auch Menschen, auch Männer, die im Rollstuhl sind und Kinder haben. Ja. Ob jetzt Vorunfall, Nachunfall, Kinder. Ja. Also das wäre jetzt wie eigentlich ein Bereich, wo man sagen könnte man sich wirklich einfach gegenseitig mega helfen.
Ja. Und ich finde dann manchmal eben, ich gehe manchmal so an die Anlässe von der Paraplegikervereinigung oder eben sie haben so Giro Suisse, so eine Rundtour durch die Schweiz und so. Und dann plötzlich lernst du darüber kämpfen, ah, du hast auch Kinder und so. Aber irgendwie dann